So, guten Morgen. Das letzte Lied war wunderschön. Jesus sei das Zentrum, sei meine Hoffnung und mein Ziel. Alles richtete sich in diesem Lied auf Jesus aus. Die Menschen, die uns im Podcast hören, können das jetzt nicht sehen, was hier kurz aufgebaut wurde. Wir haben jetzt den Raum und mitten im Raum steht wie so ein kleiner Tisch. Und auf diesem Tisch steht im Grunde genommen das Abendmahl. Ich war vor Jahren in Korinth auf den Spuren der ersten Gemeinde, auf den Spuren von Paulus, habe alle Orte bereist, wo im Neuen Testament so beschrieben werden und habe das versucht, so ein bisschen aufzusaugen. Wie war das denn, wenn Paulus an die Korinther schreibt, wo steht er denn? Was fasst er an? Wie ist das Wetter? Wie ist die Landschaft? Ja? Und ich vergesse das nie, nicht weit eigentlich von dem Stadtzentrum, übrigens Korinth, im Vergleich ist Bad Dürkheim riesig. Okay? Auch der Platz in Bad Dürkheim, der Römerplatz, ist riesig. Das müsst ihr euch alles viel kleiner vorstellen. Also die Gemeinde in Korinth, ich glaube 4 oder 8 Säulen hatte die, passt hier ungefähr 1,5 Mal rein. Aber was ich total spannend fand, man hat ja die ausgegraben, ist nicht so weit von dem Hauptplatz weg, die Gemeinde in Korinth. Was ich doch total spannend fand, dieser Raum war das eigentlich, ein Raum. Dieser eine Raum war völlig anders wie unsere Kirchen. Dieser Raum war rund oder sagen wir mal so quadratisch. Und wenn du reingekommen bist, wusstest du nicht, wo vorne, wo hinten ist. Warum? Ganz einfach. In den ersten 1500 Jahren hat man Gottesdienst nicht so gefeiert wie jetzt. Ich stehe vorne, ihr hört mir zu und seid zu mir ausgerichtet. Sondern die ersten 1500 Jahre stand eigentlich das Abendmahl in der Mitte und die Leute saßen außen rum, um sich zu verinnerlichen, hey, wenn wir zum Gottesdienst kommen, dann geht's nicht um die Band, nicht um die Moderation, nicht um den schlauen Prediger, sondern es war den Leuten eine Sache klar. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren, er wird wiederkommen, aber in der Zwischenzeit ist er oben. Was passiert oben? Das ist gar nicht so eine Kinderfrage. Papa, was passiert gerade oben? So ein Klassiker. Oben ist Jesus und er wird angebetet von den Engeln. Das heißt, wenn man jetzt quasi so einmal den Kopf nach oben reinstecken würde in den Himmel, würdest du sehen, Jesus ist da, er wird von allen angebetet. Und wenn wir jetzt Gottesdienst machen oder Anbetung machen, dann reihen wir uns eigentlich ein in das, was sowieso oben stattfindet. Du musst dir vorstellen, oben ist ein Gottesdienst und wir kommen natürlich wieder mal zu spät. Und weil hier schon alles am Laufen ist, weil Jesus vorne angebetet wird, schleichen wir uns von hinten ganz leise, wollen nicht stören, wollen einfach teilhaben daran, was schon vor sich geht. So hat sich die Gemeinde verstanden. Jesus wird oben angebetet und wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann geht es nicht so stark darum, hey, wie geht's dir? Was bewegt dich gerade? Sondern es ist eher so dieses, hey, Jesus da vorne und wir beten ihn an, es geht um ihn, er ist im Zentrum und wir. Also in der ersten Gemeinde würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, hey, jetzt bin ich da, jetzt können wir Gottesdienst anfangen. Das wäre ein bisschen frech, ja? Sondern hey, die Engel, die beten die ganze Zeit Jesus an. Die Anbetung findet die ganze Zeit statt. Und wir klicken uns ein mit unserer Anbetung, mit unserem Lobpreis, mit dem, was wir machen. Aber er ist im Zentrum. Da wäre es auch nicht so wichtig, wäre es dieses, dass man vorne einen Prediger hat und dass alle irgendwie nach vorne sitzen und brav ausgerichtet sind und die halbe Stunde ohne Pipi-Pause durchhalten. Ja, das ist 500 Jahre alt, nicht länger. 500 Jahre alt, das haben wir erfunden. Wir haben mittlerweile die Kirchen so gebaut, dass du eigentlich den Mund halten musst, weil von vorne wird was Wichtiges gesagt. Wenn ihr zwischendrin was sagt, dann stört das in den modernen Bauten. Ja, die sind auch von vorne ausgerichtet, dass die Akustik gut ist oder dass der Chor gut gehört wird oder dass wir mit der Anlage die Leute gut abnehmen. Aber wenn du wirklich schaust, was war die Urgemeinde und was waren die ersten Jahrhunderte? Da kamen die Leute zusammen und die haben gesagt, oh, ich bin so froh, endlich, dass wir zusammenkommen, dass wir zusammen uns einreihen und uns zusammen quasi verbinden. Und wenn wir singen, dann ist es so, wie wenn einer von hinten reinkommt, weil er zu spät ist und er ist ruhig, verhält sich ruhig, aber singt dann mit. Wir Teil des Ganzen. Wir sind nicht mehr als Teil des Ganzen. Das ist das Tolle an Gemeinde, an zu Gott kommen. Es geht nicht um uns. Das ist einer der wenigen Plätze, wo du nicht das Wichtigste bist, wo ich nicht das Wichtigste bin. Wo unsere Befindlichkeiten, wie gerade die Woche war und so, nicht, dass es Gott nicht wichtig ist. Er weiß das ja, er kennt uns ja gut. Aber das ist das nicht das Primäre. Quasi, wenn wir vor Gott kommen, dann beugen wir uns vor jemanden, der viel größer ist. Wenn jetzt in Nachrichten irgendwas Großes passieren würde, vielleicht mal ausnahmsweise mal was Gutes. Ja, leider können wir in schwierigen Situationen, dass irgendwie gerade, es könnte ein Krieg ausgebrochen sein. Und wenn wirklich der Krieg ausgebrochen wäre gerade, dann würde vieles erstmal Nachrichten egal sein, ne? Die Sender, die das Spielfilm würde nicht mehr laufen, es gäbe heute wahrscheinlich keinen Tatort abends, weil alle würden auf das eine Große gucken. Dabei ist es was Negatives. Und Gott sagt, hey, wenn es um ihn geht, dann kannst du deine Themen mal entspannen. Die Bibel sagt, es tut uns gut, uns auf jemanden auszurichten, der viel größer ist. Dann geht es nicht mehr darum, ey, der hat aber nicht und die hat nicht und der hat mich und ihr und die hat mich gar nicht richtig gegrüßt, als ich gekommen bin und die hat mich nicht angeschaut und die Hand hat sie mir auch nicht gegeben und so, ja. Weißt du, das sind so menschliche Dinge, gell? Das sind so menschliche Befindlichkeiten. Oder als Ehepaar, ach, sie hat mir das Brötchen nicht geschmiert, ne, und die Pantoffel nicht vors Bett gelegt oder so, ne? Die Heizung nicht schon mal angemacht im Bad. Es geht so um uns. Aber ich will euch heute helfen, euch darauf auszurichten, es geht um ihn. Und er ist das Zentrum. Und weißt du, was das Verrückte ist? Immer wenn Menschen sich auf ihn ausgerichtet haben, sind viele Probleme nicht mehr da gewesen. Ehepaare haben sich nicht mehr so gestritten. Gemeinden hatten nicht so viele Konflikte untereinander. Manchmal hat Gott sogar Verfolgung geschenkt. Die Jerusalemer Gemeinde, ganz tolle Gemeinde. Nach kurzer Zeit wurden die alle komisch. Was hat Gott ihnen geschenkt? Verfolgung. Dann mussten sie fliehen. Sie hatten ihr Gebäude nicht mehr, sie hatten ihre Rituale nicht mehr, sie hatten ihre Dekoration nicht. Das Einzige, was sie mitgenommen haben in die Verfolgung, also in die Flucht vor Verfolgung, war Jesus. Da brauchten sie noch nicht mal einen Koffer dafür. Als später die Baptisten verfolgt wurden durch ganz Deutschland, was hatten die dabei? Na, die hatten nichts dabei, die hatten nur Jesus dabei. Das Einzige, die konnten nicht erzählen, oh, bei uns ist die Gemeinde so und so und unser Gebäude und unsere Deko und hier und unsere Sänger und unsere Prediger. Nein, haben sie alles nicht mehr gehabt. Das Einzige, was sie dabei hatten, war ihr Jesus. Und der war in ihrem Zentrum, wegen dem sind sie geflohen. Und das ist so gesund. Auch wenn Menschen heute auf der Flucht sind wegen ihrem Glauben, was sie dabei haben, ist ihr Jesus. Er ist das Zentrum. Das kann ihn keiner rauben. Und das ist so gesund. Und immer wenn wir anfangen, uns um alles Mögliche zu drehen, dann schenkt uns Gott manchmal Veränderung. Dass wir wieder uns auf das Wesentliche besinnen. Das, was wirklich wichtig ist. Wir wollen als Gemeinde im Jahr 2020 uns zu überlegen, hey, was ist unsere Vision, was sind unsere Ziele, was ist unsere Motivation, was ist das Bild der Zukunft, das in uns Begeisterung auslöst, ist so eine Definition von dem Wort Vision. Hey, ich glaube, kurz zusammengefasst, was wir brauchen, ist dieses Jesus sei das Zentrum. Ich glaube, wenn wir das mal kapieren, in unseren Familien, in unseren Häusern, in unserem Alltag, in unserer Freizeit, Jesus, hey, sei du das Zentrum. Das ist eigentlich nicht so kompliziert. Wenn wir uns ständig diese Frage stellen, Gott, mit dem, was ich gerade mache, komme ich gerade zu dir näher oder bin ich gerade dabei, mich zu entfernen? Das ist auch nicht so kompliziert, oder? Aber das ist so wichtig, diese Frage. Sag Gott, was mache ich jetzt gerade? Wir Menschen leben von Gewohnheiten. Und das sind gute Gewohnheiten und wir brauchen Gewohnheiten. Wir müssen diese erlernen, etablieren. Sie müssen uns in Fleisch und Blut übergehen. Und wenn wir gemeinsam schauen in der Apostelgeschichte, ich lasse euch die Seitenzahl anzeigen, ganz am Anfang Apostelgeschichte 2, die erste Gemeinde, so, die so richtig Geist Gottes gehaucht ist und lebendig ist. Was haben die denn gemacht? Was hat so eine gute Pfingstgemeinde, ja, so eine erste Gemeinde mit dem Geist Gottes, was haben die denn so gemacht den ganzen Tag, wenn sie zusammengekommen sind? Was war denen so wichtig? Was waren denen ihre Vorsätze fürs neue Jahr? Was waren denn ihre Gewohnheiten, die so wichtig waren, dass die aufgeschrieben wurden? Nach 2000 Jahren können wir immer noch davon lesen. Wir lesen dort Apostelgeschichte 2, 42. Sie hielten fest, woran? An der Lehre der Apostel. Also sie hatten nicht das niedergeschriebene Neue Testament. Das wurde danach aufgeschrieben, als die Apostel und die Augenzeugen langsam ausstarben. Das heißt, sie hielten an der Lehre, ja, der Apostel, wir würden heute sagen, am Wort Gottes. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Das heißt, das gemeinsame Gebet, das Gebet des Einzelnen im Alltag, das ist was ganz Tolles, aber für die hatte das eine Power, wenn sie so in dieser Kapelle, in diesem Raum um Jesus herum zusammenkamen und gemeinsam gebetet haben. Ich glaube, sie haben auch gleichzeitig manchmal gebetet. Die haben manchmal gleichzeitig bestimmte Gebetsanliegen vor Gott bewegt. Dieses gemeinsame Gebet, das hatte für die Power. Die Bibel sagt uns, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, das ist schon ein Unterschied, ob du alleine für dich betest oder ob du dich mit einem anderen Beter zusammentust und dann noch gemeinsam und um Jesus herum und Jesus in der Mitte. Weißt du, wenn du dich um Jesus herum versammelst, um zu beten, dann sind manche deiner Anliegen nicht mehr so zentral. Weißt du, dann ist dieses Klagen und Jammern und Gott, ich hätte doch gerne und würdest du, das ist dann nimmer so, wenn du dir vorstellst, du bist in deinem Kopf im Himmel und du guckst auf Jesus. Ich glaube, da würdest du anders beten. Da würde ich anders beten. Da würdest du einfach sagen, hey Gott, ich bin dir so dankbar. Gott, du bist so großartig. Gott, du bist... Mach mal die Augen zu, ja. Stell euch mal so einen Thron vor und Gott ist da. Dann wirst du sagen, hey Gott, ich bin so dankbar, bei dir zu sein. Gott, es ist so eine Gnade, dass ich zu dir gefunden habe. Gott, dass ich hier mit anderen zusammen sein kann, die über die Jahrhunderte an dich geglaubt haben und für dich ihr Leben gegeben haben, dass ich jetzt immer noch da sein kann, dass ich es geschafft habe. Gott, das ist so ein Vorrecht, das ehrt mich, das boah, danke, Hammer. Da ist das Auto, das dir heute Morgen nicht angesprungen ist, nicht so wichtig. Verstehst du? Oder die langweilige Arbeit, die dich am Montag erwartet, das ist dann nicht so wichtig. Deine Gebete sind auf Gott fokussiert, auf Jesus, was ganz anderes. Sie versammelten sich zum gemeinsamen Gebet, es gab ihnen Kraft. Sie trafen sich gemeinsam, Gemeinschaft, die haben das nicht für sich gemacht. Diese Vorstellung, dass jeder irgendwie zu Hause sitzt und sich irgendwelche Sachen anhört oder reinzieht, kann eine Hilfestellung sein, aber dieses gemeinsam um Jesus herum versammeln, das ist unersetzlich gewesen, die letzten zwei Jahrtausende. Und wir haben hier dieses Brechen des Brotes, das war denen wichtig. Warum? Heute will ich ein bisschen drauf eingehen. Das war jetzt eine lange Hinleitung. Ich will heute diesen einen Aspekt, diese eine Gewohnheit, warum hatten die das Brechen des Brotes, das Abendmahl, drinnen ist ihre Gewohnheit. Und natürlich, wir leben in einem Land, wo das Brechen des Brotes und das Abendmahl, das hat eine riesige Tradition, einen riesigen Pferdeschwanz, ja. Die Katholiken haben so ihr Ding, die Evangelischen haben ihr Ding, die Freikirchen haben so ihr Ding, jeder macht irgendwas draus. Aber unser Job ist es, ins Wort Gottes reinzugucken und zu überlegen, Gott, was sagst du uns? Heiliger Geist, wie führst du uns, das zu verstehen? Und auch ich bin mit dem Thema seit Jahren unterwegs und auch ich lerne dazu. Lass uns mal reinschauen in den 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 27. Ihr könnt es in den weißen Bibeln verfolgen, um euch herum sind. Oder lest euch zu Hause nach. Wichtig, dass ihr das lest, dass ihr das versteht. Dort lesen wir, seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auch auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Das sind so recht bekannte Verse in diesem Zusammenhang. Ganz am Anfang steht, verkündet ihr den Tod des Herrn und dann weiter, bis er wiederkommt. Und ich habe mich gefragt, wie konkret, wie verkünden wir durchs Abendmahl den Tod des Herrn, bis er wiederkommt? Was wissen wir von Jesus? Wir wissen, er ist gestorben, wir wissen, er ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren und er wird wiederkommen. Und jetzt nochmal diese Kinderfrage, wo ist Jesus jetzt? Er ist nicht tot, er ist auch nicht inaktiv, er ist im Himmel, er sitzt zu Rechten des Vaters und alle Engel beten ihn an. Das heißt, wenn wir sagen, verkündet den Tod des Herrn, bis er wiederkommt, das heißt, wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr dieses Mahl des Herrn nehmt, macht euch bewusst, im Himmel, jetzt dreht sich alles um Jesus. Alles. Das heißt, wir müssen nicht da traurig sitzen und sagen, er ist gestorben und er ist weg und es ist so furchtbar und es ist so schlimm und wir Arme sind hier allein gelassen. Nein, verkündet den Tod des Herrn, bis er wiederkommt, heißt, wow, Jesus, du bist jetzt eigentlich da und wirst angebetet, du bist eigentlich da, wo ich jetzt gerade auch gerne wäre und wie gut, dass du wiederkommst, dass wir das irgendwie gemeinsam haben, aber Jesus, wow, du bist an einem herrlichen Ort, alles dreht sich um dich, du bekommst endlich die Ehre, die dir gebührt, ja, auf der Erde hat Jesus nicht die Ehre bekommen, ja, da wurde er verachtet, aber jetzt bist du im Himmel und bekommst die Ehre, die dir gehört und das ist so genial und wir, wenn wir das Abendmahl feiern, quasi, das ist so, wie wenn unsere Denken, unser Verstand, unser Fokus sich auf ihn konzentriert. Gedenkt an ihn heißt, jetzt geht's nicht um uns. Jetzt geht's nicht um dich. Einmal geht's nicht um dich oder um deine Sorgen oder um dein Haus oder was auch immer. Wenn wir seinen Namen verkünden, bis er wiederkommt, heißt es, wow, Jesus, ich leg alles vor dir ab, alles, was mich irgendwie umgibt. Only you, nur du, es geht um dich. Dich anzubeten, dich zu ehren. Du bist so viel größer wie meine Sorgen, wie meine Wehwehchen, meine Themen. Du bist es würdig, angebetet zu werden. Egal, ob ich Lust habe oder nicht, es geht um dich. Das ist der Grund, warum wir zusammenkommen. Er ist der Grund, warum wir zusammenkommen. Nicht die Musik, nicht der Prediger, nicht der Raum. Nur, es geht nur um ihn. Und wir sollen ihn gedenken, wir sollen diesen Becher trinken, wir sollen dieses Brot essen und dann sollen wir uns prüfen. Und dieses Prüfen, ja, früher hat man sich zu Tode geprüft. Früher hat man sich in Kirchen so lange geprüft, bis keiner mehr übrig blieb. Es gibt bestimmte Glaubensrichtung, das ist totale Phrase, wenn die Abendmahl feiern, weil die feiern das Abendmahl, nur um am Ende festzustellen, dass keiner von ihnen würdig ist, es zu nehmen. Also ich will jetzt nicht den Namen verraten, bei welcher Gruppierung das so ist, aber die feiern regelmäßig Abendmahl, nur um allen klarzumachen, haha, du bist nicht würdig, du bist nicht würdig, du bist nicht würdig, du bist nicht würdig. Schon wieder war keiner würdig in unserem Raum. Wir müssen es wieder wegpacken. Ich fände sowas frustrierend, oder? Nein, das kann es nicht sein. Also wir kommen im Abendmahl zusammen um Jesus herum, es dreht sich um ihn. Und wir erkennen auch da drin, er ist das Haupt. Er ist der Chef. Wenn wir zusammenkommen und uns um ihn herum versammeln, dann werden wir vollständig, weil wir sind verschiedene Teile des Körpers. Das kann man sich auch so vorstellen. Wisst ihr, ich habe ja Theologie studiert, ne? Und danach habe ich mich weiter mit der Theologie beschäftigt. Trotzdem weiß ich, dass das, was ich verstanden habe, nur ein Stückwerk ist. Es ist ein Puzzleteil. Oder vielleicht habe ich ein Puzzlestück mehr wie jemand anders. Oder vielleicht auch 10 weniger. Du hast auch nur ein paar Puzzlestücke von der Erkenntnis. Wir müssen zusammenkommen, auch manchmal, um in unserer Theologie, um darüber zu diskutieren und um gesund zu werden. Ich weiß, als Jugendlicher habe ich irgendwas gelesen und erkannt, dachte, ja, so ist es. Frauen brauchen alles Kopftuch. Warum hat meine Mutter keins? Ja, steht ja so geschrieben. Dann kam ich in die Gemeinde und hat die Jugendleiter gesagt, du pass mal auf, ne? Kontext, hier und da, Zeit, deine Mutter braucht kein Kopftuch mehr, deine Schwester auch nicht. Und vielleicht dachte ich, oh, ich habe gerade gelesen, ich muss mich beschneiden lassen. So, Moment mal, das Alte Testament, du bist nicht jüdisch, mach mal langsam, ja? Hey, wir brauchen das einander, um Dinge auszuwägen. Oder es steht im Neuen Testament, du sollst nicht mehr heiraten, also musst du nicht mehr heiraten. Moment mal, Paulus hat es geschrieben in dem Kontext. Theologie, wir brauchen einander, nur dann wird es vollständig. Wir brauchen auch manchmal die Diskussion, dass das nicht komisch wird oder unlebbar wird. Die Auslegung, ich brauche zum Beispiel für eine Auslegung, das habe ich festgestellt, jemanden, der 20 ist, jemanden, der 40 ist, aber ich liebe auch diejenigen, die 90 und 100 sind. Weißt du, die manchmal an so einer Bibelstelle schon 30, 40 Jahre gekaut haben. Die schon mal zu dieser Bibelstelle alle Lehren gehört haben, die es da so gibt. Hast du nämlich mit 30, 40 Jahren, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und da sich mal mit den Älteren auszutauschen und sagen, du, wie verstehst du das? Wir sollen täglich unsere Sünden vor Gott ablegen oder uns täglich kreuzigen, ja, oder wir sollen täglich das Kreuz auf uns nehmen. Was heißt das denn für so einen 90-Jährigen? Was hieß es für ihn die letzten 50 Jahre? Konkret, jetzt mal so, ne? Das ist wie eine Theologie, damit sie vollständig wird. Wir brauchen einander als Gemeinde, eine gesunde Lehre, gesunde Diskussion. Auch meine Gaben, prophetische Gabe oder die Gabe der Weisheit ist eine Waffe, die man richtig gut einsetzen kann im Kontext der Gemeinde, auch in der Korrektur der Gemeinde. Nur eine Prophetie von sich zu geben, kann sehr viel Segen bringen, kann aber auch viel Zerstörung bringen, wenn das nicht ausgewogen ist und wenn es nicht korrigiert wird, wenn man auch nicht bereit ist für die Korrektur. Das fand ich so gut, das zu erleben, in der Gemeinde auch da Korrektur zu erleben, wo die Leute gesagt haben, das ist total nicht die Prophetie, die du hast. Jetzt warten wir, bis es 3, 4 bestätigen und danach fangen wir an, uns damit zu beschäftigen, wenn das eine Prophetie für die Gemeinde ist. Da dachte ich so, aber ich habe doch eine Prophetie für die Gemeinde gehabt. Sagt, ja, aber es geht nicht um dich, es geht um Christus. Er ist im Zentrum. Und wenn Gott das wirklich wichtig ist, dieser prophetische Eindruck, dann wird er das auf mehrere Geschwister legen und das wird zusammenkommen und das wird eine viel krassere Kraft haben. Oder Heilung. Oh, ich habe jemand die Hand aufgelegt und er ist gesund geworden. Oh, da würde man total ausflippen. Ich fand es so schön, wenn deine Schwester krank war. Wir haben 10 Leute haben für die gebetet. Und es ist nichts passiert, dann läuft er aus dem Gemeinderaum raus, da ist keiner dabei. In dem Moment, wo sie aus der Tür rausläuft, ist sie geheilt. Ah, wir wussten nicht, wer es war. Auch gut so. Es war nämlich Jesus. Es geht um ihn. Nicht um meine Hand, deine Hand, mein Fuß. Nein, es geht um ihn. Er ist derjenige, der die Power hat. Und es ist manchmal so gut, wenn es von uns weggezogen wird. Gell? Und wir sagen können, hey, wir haben als Gemeinde für die Person gebetet und Gott hat was getan. Das ist so gut. So gut, wenn es nicht so dem Einzelnen zugesteht. Das heißt, unsere Theologie, unsere Prophetie, all diese Dinge sind unvollständig. Und wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und er der Chef ist, dann wird es gesund. Er muss der Chef sein. Wir sind nicht vollständig. Das hört ja keiner gerne von uns. Ne? Wir leben in einem Land, da soll jeder seinen Job haben, soll unabhängig sein. Wenn er sich scheiden lässt, soll er sich selbst versorgen können. Das ist so, das ist unsere Gesellschaft. Jede Frau soll unabhängig sein, jeder Mann soll unabhängig sein. Unabhängigkeit, das ist so unser Götze, den halten wir hoch. Und Gott sagt, ein guter Christ ist abhängig von mir. Amen. Halleluja. Ein guter Christ ist abhängig von seinen Geschwistern. Halleluja. Ein guter Christ trägt die Lasten des anderen. Ein guter Christ, seine Last wird von anderen Christen getragen. Halleluja. Und Jesus ist das Haupt. Und wir haben nur Stückwerk. Andere Religionen sagen, du wirst selber Gott. Scientology, du entwickelst dich zu einem Gott und es gibt mehrere Götter und die sind parallel. Du musst dich nur gut anstrengen. Unser Gott ist so anders. Eine Kirche ohne Christus als Zentrum ist eine kopflose Kirche. Wenn es einmal nicht um Christus geht hier drin, dann sind wir eine, weiß ich nicht, Sonntagfrühveranstaltung ohne gescheites Frühstück, ja? Dann gehst lieber brunchen. Wenn es einmal nicht um Christus geht, weißt du, wenn er nicht im Zentrum ist, wenn das uns nicht näher zu ihm führt, dann ist das Social Club, ja? Eine Sozialveranstaltung. Die Gemeinde, die Ortsgemeinde sollte uns dabei helfen, das Leben besser zu meistern, weil Jesus in der Mitte ist. Es geht nicht um mich, es geht nicht um uns. Hier schreibt er, ihr müsst den Leib unterscheiden. Warum haben die nicht den Leib unterschieden damals? Weil die waren doof. Wir sind auch oft doof. Deswegen ist es uns überliefert, damit wir von ihnen lernen. Paulus sagt in diesem Abendmahlstext, passt auf, er warnt die. Einige von euch sind krank geworden. Einige von euch sind sogar gestorben. Woran sind sie denn gestorben? Die sind gestorben am Egoismus, am Stolz, an der Prahlerei, an der Gier, am Konsum. Das steht nur in der Bibel. Erwarte nicht, dass du heute Nachmittag den Fernseher anmachst und da in der Werbung drin steht, Konsum tötet dich. Nee, da steht drin, Konsum macht dich glücklich, sexy, hübsch, was auch immer. Erwarte nicht, dass unsere Welt dir sagt, dass diese Dinge dich berauben. Aber Gott sagt, ja, wir werden krank, körperlich, psychisch, an Egoismus, am Stolz, an Prahlerei, an Gier, an Konsum. Mir, meiner, mich, Egoismus, Narzissmus. Was wir brauchen ist, das finde ich wieder so schön, ne? Wenn du in einem Kreis um etwas herum sitzt, dann hast du wie viel Grad? 360 Grad. Was heißt das? Da gibt's Menschen um dich herum, die sind mit dir auf Augenhöhe. Dann gibt es Menschen, zu denen solltest du aufschauen oder von denen solltest du lernen. Und Gott ist auf jeden Fall hoffentlich immer über dir. Und dann gibt es Menschen unter dir, die schauen zu dir auf und du bist Vorbild für die, ob du das willst oder nicht. Eltern, Kinder, ja. Du bist immer Vorbild, Gutes oder Schlechtes, aber du bist Vorbild. Und wenn man in einem Kreis ist, dann hat man 360 Grad Sicht, ja, um einen herum. Und das ist auch so gut. Und in der Gemeinde brauchen wir das. Leute mit weniger Erfahrung, Leute mit mehr Erfahrung, Leute mit diesen, jenen Erfahrung. Und immer muss Jesus über uns sein. Immer am Ende müssen wir sagen können, ich glaube, es ist so richtig. Aber Jesus, hey, dein Wille geschehe. Jesus, ich glaube, ich muss immer noch offen bleiben für Korrektur. Gott, immer noch dein Ding. Gott, wenn wir da als Gemeinde immer noch falsch liegen, dann zeig's uns. In der Apostelgeschichte. Hey, Paulus, der hat's doch wirklich drauf gehabt. Der hat von Gott etwas erkannt. Und was geht er? Der geht nach Jerusalem, Apostelgeschichte 15, zu der Gemeinde, erzählt ihnen alles, was er gemacht hat, dass er den Juden, dass er den Nichtjuden das Wort Gottes verkündet hat, dass der Geist Gottes auf sie kam. Und jetzt fragt er, ob Nichtjuden auch Christen werden dürfen. Das war nämlich gar nicht klar. Und obwohl er es von Gott gehört hat, bringt er das nach Jerusalem und legt es quasi vor die Gemeinde, vor die Ältesten. Und die Ältesten der Gemeinde reden mit der Gemeinde, mit den Gläubigen der Gemeinde. Und dann heißt es, und dann haben sie Gott gefragt, haben sie gebeten. Und dann heißt es, es hat uns, den Ältesten und der Gemeinde und dem Heiligen Geist gefallen. Das ist doch schön, oder? Es hat nicht nur Paulus gefallen, es hat nicht nur dem Gemeindeleiter gefallen, sondern es hat uns gefallen. Uns der Gemeinde, uns den Ältesten und dem Heiligen Geist. Wir sind eine Einheit. Und wir beschließen, das so und so zu machen. Hammer, was für eine Demut. Paulus da an sagt, hey, nicht meine Lösung, nicht mein Wille, sondern ich lege das quasi unter das Ganze. Im Epheser 2, Vers 19 lesen wir, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde oder ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, die letzten zwei Predigten von der Christine hat sie uns so schön diesen jüdischen Tempel gezeigt und wie die Menschen da kamen und haben sich gereinigt und wie sie hofften, dass in diesem Tempel Gott wohnt und dass sie würdig werden. Dann haben sie festgestellt, sie sind doch nicht würdig, nur der hohe Priester und er hat irgendwie stellvertretend für sie, alles kompliziert. Und das neue Bild ist Epheser 2, Vers 19, du bist nicht nur so und so und so und so, sondern du bist gleichzeitig ein Bürger des Himmels, obwohl du hier auf dieser Erde wohnst. Und du bist eingefügt in einen Tempel und in diesem Tempel ist Christus der Eckstein, also derjenige, der alles ausrichtet, der dem Gebäude die Richtung gibt. Dann hast du ein Fundament, das sind die Apostel, die schon tot sind. Ja, und die Propheten, das heißt die ganzen alttestamentlichen Propheten, die sind auch schon tot, aber die sind das Fundament, also die sind nicht mehr tot, die sind tot auf dieser Erde, aber die sind da lebendig, die Apostel und die Propheten. Und es gibt ein geistliches Haus und in dieses Haus bin ich und du, wir sind da eingefügt wie so Bausteine, wie so Ziegelsteine. Und Gott ist da drin. Das heißt, wir Einzelne gehen in diesem geistlichen Bauwerk auf. Wir sind einzelne Mauersteine. Ich sage manchen Leuten manchmal, du pass mal auf, verstreite dich nicht mit Leuten aus der Gemeinde, weil du musst mit denen wahrscheinlich die Ewigkeit verbringen und Gott hat Humor und wahrscheinlich wird er deinen Stein genau neben den ihrem einbauen, damit ihr euch in der Ewigkeit gegenseitig anguckt. Na, also besser man klärt es auf dieser Erde, damit man dann später nicht Bruder so und so na, ständig an der Mauerkante hat. Weil wir haben ja nur diese Vorstellung von diesen Häusern und Straßen aus Gold. Aber dieses Bild hier ist, wir sind ein Mauerwerk, ein Tempel. Wir sind Steine, die eingefügt sind. Und Gott braucht kleine und große Steine und macht es zu einem Ganzen. Gottes Haus, darin wohnt Christus durch seinen Geist. Dieses Haus Gottes ist ewig. Da gehören schon die Apostel dazu, die Märtyrer, die Menschen, die zu Jesus gehörten und gestorben sind. Und sie sind alle komplett ausgerichtet auf einen, auf Christus. Ist auch ein abgefahrener Gedanke. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Verwandten habe, der schon gestorben ist, aber wo ich weiß, der ist mit Jesus gegangen, aber der ist gestorben, dann ist der ja nicht mehr in meinem Alltag drin, weil ne, ich kann mir nicht mehr begegnen. Aber es gibt ein Wiedersehen, weil er ist ein Teil dieses geistlichen Werkes, dieses Gebäudes, wo wir alle eingefügt sind, wo wir zu Jesus gehören. Und es gibt mir irgendwie totalen Trost. Ich weiß ja nicht, wen von euch, wenn man das jetzt so ansprechen kann, ich die nächsten 30 Jahre noch sehen werde. Ich weiß ja nicht, wer von euch die nächsten 30 Jahre zumindest auf derselben Erde noch rumdappt. Wissen wir einfach mal nicht, ne? Aber ich finde es doch ein Trost zu wissen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und selbst sterben, dann begegnen wir uns in derselben Mauer, sage ich jetzt mal. Versteht ihr? Dann sind wir Teil des Gesamten und dann ist dieses hier Leben und Sterben nicht so krass, nicht mehr so krass. Weil die Ewigkeit ist ja vor uns und da sind wir Teil des Ganzen. Weil manchmal sag ich auch, Gott, warum hast du sie genommen oder jenen genommen oder warum ist der so früh gestorben? Es passt uns nicht. Wir sagen, Gott, du hast irgendwie was falsch gemacht. Und Gott sagt, hey, das sind Bausteine, die ich mir genommen habe für meinen heiligen Tempel und den einzufügen. Und später wirst du auch in diesem Tempel drin sein, eingefügt sein. Also ich finde es total tröstlich, dieses Bild. Manche denken, wir sind Individuen da oben und jeder hat seine Villa, die richtig groß ist und goldene Straßen. Aus der Bibel haben wir das nicht raus, in der Art. Ne? Sondern Gott will irgendwie da oben auch Gemeinschaft. Verrückt. Wir kommen nicht und machen nicht Lobpreis für Gott, sondern im Himmel läuft die ganze Zeit schon Lobpreis für Gott und wir kommen etwas spät und wir reihen uns mit ein. Es geht nicht um mich, nicht um den Einzelnen. Es geht nicht darum, dass wir uns in Szene setzen oder andere über uns. Es geht wirklich um ihn. Menschen, die für Jesus gelebt haben, aber nicht mehr unter uns sind, sie sind Teil dieses Tempels. Eines Wohnortes für Gott. Cool, oder? Dass er nicht in einem Gebäude wohnt. Du kannst in eine Kirche gehen und er wohnt da nicht drin. Diese Mauern sind nicht heilig oder so, ja? Wir sind sein Mauerwerk und die Menschen und da drin wohnt er und das ist heilig. Ist auch krass, wie er uns ehrt, oder? Dass er sagt, dass wir heilig sind. Dabei sind wir manchmal vielleicht etwas unheilig oder ziemlich unheilig. Aber er sagt, ey, aus euch will ich was bauen. Ich bin fertig mit den Steinen. Ich will aus Menschen was bauen, ein geistliches Werk. Ich habe mir noch aufgeschrieben, wenn die Bibel davon spricht, dass wir alle ein heiliges Bauwerk sind, dann sind wir auch Geschwister. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Die Bibel spricht oft davon. Und warum sind wir Geschwister? Weil wir alle gleich sind? Nein. Es gibt auch in der Familie manche Geschwister, die sind ganz schön unterschiedlich, richtig? Was ist das Gemeinsame? Es fließt dasselbe Blut in uns. Das finde ich auch einen schönen Gedanken. Der Leib Christi besteht aus sehr unterschiedlichen Geschwistern. Aber Jesus hat mit demselben Blut für alle bezahlt. Das heißt, geistlich fließt in uns dasselbe Blut. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Ja, das hat er sich dafür entschieden. Und deswegen sind wir Geschwister im Herrn, Glaubensgeschwister. Und das, finde ich, sollte uns auch ein bisschen, was unsere Differenzen so angeht, ein bisschen runterkommen lassen und sagen, hey, letztendlich, es fließt in uns dasselbe Blut. Jesus hat für dich mit demselben Blut bezahlt wie für mich. Und das ehrt uns, weil das ist königliches Blut und das hatten wir vorher nicht. Aber durch ihn sind wir geadelt. Luther hat gesagt, im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Vielfalt. Finde ich auch schön für eine Familie. Ey, im Wesentlichen streiten wir nicht, im Unwesentlichen können wir unterschiedliche Ansichten haben. Ne? Kommen wir zurück zum Abendmahl. Durch das Abendmahl verbinden wir uns mit dem Gesamten, mit den Aposteln, mit den Propheten, mit den Märtyrern, finde ich auch, wow. Also mit den Menschen, die vorher für Jesus gestorben sind und nicht mehr da sind. Ich finde es sehr krass, was die gemacht haben. Und dass Jesus sagt, hey, mit dem Abendmahl sind wir auch ein Stück weit damit verbunden. Wir machen keine Totenverehrung, wir sind nicht katholisch, ja, findet man so auch nicht wieder. Aber dieses heißt, ja, wir sind verbunden mit diesen Menschen durch das Abendmahl, durch Jesus letztendlich. Ich habe mir zuletzt aufgeschrieben, nicht wir sind der Bauchnabel der Welt. Nicht unsere Denomination oder Glaubensrichtung ist der Bauchnabel der Welt, sondern es dreht sich wirklich um Jesus. Er ist das Zentrum. Er ist derjenige, um den es geht. Und wir können ihm Freude machen, wenn wir uns so ausrichten. Und wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Und wenn wir dieses Abendmahl einnehmen, uns daran erinnern, wir sind würdig, das Abendmahl zu nehmen, wenn wir begreifen, wir legen uns und unser mir, meiner, mich zur Seite. Wir sagen, Jesus, du bist wirklich jetzt wichtiger. Jesus, ich bin hier wegen dir. Ich bin in diesem Gottesdienst wegen dir. Ich höre mir das an wegen dir. Es geht mir wirklich um dich und nicht um meine Selbstdarstellung, wie auch immer. Und früher haben Menschen dann in so einem Abendmahl, da haben die auch vorher gegessen und zwischendrin unterbrochen und haben dann Abendmahl gemacht. Die sind auch währenddessen aufgestanden und haben sich mal die Hand gegeben, ja, als Zeichen der Versöhnung und sagen, hey, war nicht so gut vorhin irgendwie, haben Dinge ausgeräumt, weil sie gesagt haben, hey, wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann geht es nicht mehr so viel um uns. Für Ehen ist das auch super. Ich glaube, das Beste, was man auch für eine Ehe tun kann, neben vieler Kommunikation, ist, wenn wirklich beide Partner auch in diesem neuen Jahr sagen, bei allem, was nicht so gut ist und was vielleicht doch gut ist, lass uns wirklich das eine Ziel haben, das ist nicht kompliziert, lass uns mehr auf Jesus ausrichten. Lass uns, wenn wir zusammenkommen, wenn wir irgendwie Sachen gestalten als Familie, lass uns wirklich gucken, dass in diesem Jahr 2020 es mehr um Jesus geht, er mehr in Fokus kommt. Und ich habe viele ermutigende Sachen schon erlebt und gehört, dass das hilft den Ehen, dass das hilft den Leuten, dass das den Kindern auch hilft, irgendwie mit den Eltern klarzukommen. Wenn sie merken, es geht den Eltern nicht um sie einzeln, sondern es geht wirklich um etwas Höheres, um Jesus, um jemanden Höheres, weil es ein gemeinsames Zentrum gibt. Okay, ich werde jetzt beten für das Brot und für den Wein und wir werden das herumreichen und du bist eingeladen, daran teilzunehmen. Du bist auch eingeladen, dich zu prüfen und du bist auch wirklich eingeladen, nicht am Ende zu sagen, ach, ich bin unwürdig und ich lasse es, sondern du bist eingeladen zu sagen, Jesus, bitte mach mich würdig. Bitte hilf mir, würdig zu sein. Jesus, ich will so leben, wie du das dir vorstellst. Bring mich dahin, auch in diesem neuen Jahr. Jesus, danke ich dir für das Brot, das wir brechen werden, als Zeichen, dass wir ein Leib sind. Und auch als Zeichen dafür, dass du ein heilender Gott bist. Wir haben das besungen, Herr, dass du ein Heiler bist. Und hier gibt es Menschen in diesem Raum, die brauchen eine körperliche Heilung, Herr. Die brauchen vielleicht auch eine seelische Heilung, Herr. Und wenn wir dieses Brot einnehmen, lass uns das auch ernst nehmen, dass du wirklich besser wie jedes Placebo bist, besser wie jedes Medikament bist, dass du der Heiler bist und dass du Menschen auch heilen möchtest. Und vielleicht heilst du heute auch Menschen in diesem Abendmahl, Herr. Es ist dir mehr als möglich, Herr. Wir ehren dich dafür. Und Herr, danke dir auch für den Saft, Herr, das symbolisiert, Herr, dein Blut, das du vergossen hast für unsere Schuld, für unsere Sünden. Aber wir haben auch gehört, danke für dieses Blut, das in uns fließt, Herr, das du für uns vergossen hast und das uns zu Geschwistern macht, zu Brüdern und Schwestern in dir. Danke, dass du uns Geschwister zur Seite gestellt hast, Herr, dass wir nicht alleine unser Leben leben müssen, nicht unseren Glauben alleine leben müssen, sondern in einer Gemeinschaft, Vater. Danke dir, Jesus. Danke dafür. Segne du es und lass uns dadurch gesegnet sein. Amen.